Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender, Radio X, richtiger Monatstag, vierter Freitag im Monat. Richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr, und daraus ergibt sich folgerichtig die richtige Sendung Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Vorab schon mal, wir sind heute unserer Zeit voraus und wir hecheln hinter den Ereignissen her. Anders ausgedrückt, wir machen heute eine Vorproduktion. Also die Sendung haben wir vor ein paar Tagen aufgenommen, gute Woche vorher, nur damit ihr Bescheid wisst, falls sich irgendetwas Gravierendes verändert haben sollte in den letzten 10 Tagen oder was das sind. Sprich, dass jemand die Welt vom Kopf auf die Beine gestellt hat, was schön wäre, aber eher unwahrscheinlich in der kurzen Zeit. Wir wollen heute einen Jahresrückblick machen auf das, was bei uns 2018 los war, und auch ein bisschen eine Vorschau schon mal auf das, was 2019 kommt. Wobei das eine oder andere Thema, vermutlich sogar eher alle Themen, auch über den Jahreswechsel uns erhalten bleiben. Was das eine natürlich interessant macht, weil man ja dann auch zu Fachleuten wird bei diesen Themen. Andererseits auch wieder etwas, ja, nun ja, es könnte sich ja doch ab und an mal was verändern. Ich habe heute wieder ein paar Gäste im Studio. Das ist einmal die Julia Möller von der Lebensmittel- und Landwirtschaft. Hallo Julia.
Hallo.
Neue Stimme bei uns, und auch der Dieter Murmann, der bei uns für die Freihandelsabkommen zuständig ist. Hallo Dieter.
Hallo.
Und alte Stimme, aber immer wieder frisch, die Ingrid Ahrens, die kennt ihr ja sicher, die bei uns für die Meere zuständig ist. Hallo Ingrid.
Hallo.
Ja, wir wollen mal anfangen mit der Landwirtschaft, Lebensmittel AG, und da hatten wir dieses Jahr eine Kampagne, die unter dem Stichwort lief Make Something. Julia, was war denn da los? Worum geht es denn bei dieser Kampagne?
Ja, bei Make Something, ganz deutsch übersetzt, heißt es etwas machen. Darunter verstehen wir insgesamt Konsum zu reduzieren. Wir wollen dabei Alternativen aufzeigen. Also die Kampagne läuft jetzt seit Ende letzten Jahres. Da gab es die erste Make Something Week. Ist auch eine globale Initiative von Greenpeace, wo wir verschiedene Aktionen und Events machen, um einfach Menschen zu zeigen, dass sie Dinge auch selber machen können. Sie müssen die gar nicht kaufen. Ja? Auch reparieren oder zum Beispiel vorhandenes umnutzen. Das nennt man auch upcyclen. Damit meinen zum Beispiel einen Blumentopf aus einer alten Plastikflasche machen oder so Kosmetikpads aus alten nicht Milchkartons, aus alten Handtüchern. Auch Tauschen ist dabei, Foodswap zum Beispiel kann man machen oder auch Kleidertauschpartys. Also da gibt es ganz verschiedene Dinge, was man machen kann, anstatt eben zu kaufen, kann man es einfach selber machen, beziehungsweise eben auch tauschen oder reparieren.
Da muss ich jetzt mal dazwischen fragen, was kann man denn an einer Kleidertauschparty selber machen?
Eine Kleidertauschparty selber machen kann man in dem Sinne, das gehört jetzt unter dem Aspekt tauschen.
Okay.
Ja, das haben wir ja von Greenpeace auch schon ein paar Mal jetzt gemacht. Im Saalbau Südbahnhof machen wir zweimal im Jahr unsere Kleidertauschparty. Und die läuft so, dass 5 Teile immer mitgebracht werden und 5 Teile können dann wieder mitgenommen werden. Und dadurch entsteht dieser Tauscheffekt. In dem Fall haben wir auch den Konsum reduziert, indem wir halt gesagt haben, naja, wir tauschen, anstatt eben zu kaufen. Also das läuft dann nicht unter selber machen, sondern unter
Und
tauschen.
es kommt gut an.
Ja, das war sehr gut besucht. Wir haben es bis jetzt 4-mal schon durchgeführt, die letzten 2 Jahre. Immer im April und Oktober, und planen auch nächstes Jahr wieder 2 Kleidertauschpartys in Frankfurt.
Okay.
Was wir auch noch gemacht haben, ist, wenn die Make Something Week läuft, jedes Jahr Ende November, das war letztes Jahr so, das war auch dieses Jahr so, immer nämlich nach dem Black Friday. Black Friday ist was aus den USA kommt. Das ist ein besonderer Rabatttag, an dem man besonders günstig einkaufen kann. Und wir haben dieses Jahr in Frankfurt das Wochenende danach genutzt, um eben eine Gegenaktion zu machen gegen diesen Konsumwahn vom Black Friday. Und wir haben einen Workshop gemacht, in dem wir gezeigt haben, dass man Dinge auch selber machen kann, wie zum Beispiel Zahnpasta, Deo und Waschmittel. Und wir haben auch gezeigt, dass man zum Beispiel aus alten Milchkartons was Neues machen kann, ob das jetzt ein Blumentopf ist oder eine Stiftbox, die kann man irgendwie dekorieren. Oder es gibt da natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten, was man daraus alles machen kann. Das haben wir mit 30 Teilnehmern zusammen gemacht und das kam alles sehr gut an. Wir waren auch, mussten auch ein paar Teilnehmern absagen und planen auch für nächstes Jahr weitere Workshops mit anderen Dingen, die wir dann da selber machen wollen oder wo wir eben was umnutzen wollen. Also im Endeffekt geht es bei Make Something uns darum, auch mit diesen Workshops, halt Menschen praktisch zu zeigen, wie das geht und wie einfach das auch ist. Und eben Menschen überhaupt erstmal so zu sensibilisieren. Mensch, was fällt denn da an Verpackungen? Wie kann ich das vielleicht vermeiden? Was ist da überhaupt drin in Zahnpasta? Und Waschmittel finden sich häufig Stoffe, die zum Beispiel allergie- oder auch krebserregend sind, die man ja eigentlich nicht haben möchte. Und wenn man das zum Beispiel selber macht, dann weiß man, was drin ist. Und es ist natürlich auch eine gute Erfahrung, einfach Dinge mal selber zu machen.
Ist das eigentlich zeitaufwendig und wie soll ich sagen, materialintensiv, sprich muss man da viele Beitaten sich besorgen, oder?
Nee, ich habe zum Beispiel ein Rezept, kann ich ja mal gerade sagen, für Waschmittel selber zu machen, was man dann eben auch nicht mehr kaufen muss. Man braucht dazu nur Kernseife, am besten aus Olivenöl, denn die normale Kernseife hat leider Palmöl. Dazu braucht man dann noch Wasser und Waschsoda. Kurz dazu die Zutaten, wie viel Gramm man da braucht. Also man braucht 50 Gramm Kernseife und 3 Liter Wasser. Und 6 Esslöffel Waschsoda. Und so einfach ist es dann. Man muss einfach nur die Kernseife reiben und dann bringt man das Ganze zusammen mit heißem Wasser und dem Waschsoda. Und dann muss man das Ganze einfach nur umrühren, abfüllen und kann es dann benutzen.
Und der zeitliche Aufwand?
Das sind ungefähr 5 Minuten etwa.
Echt? Also für welche Menge?
Das reicht für 15 Waschladungen. Das ist ungefähr die Hälfte von so einem
herkömmlichen Waschmittel.
Genau.
Ah, okay.
Ja. Ansonsten gibt es auch relativ viel Literatur, oder wenn man mal im Internet sucht, wenn man Sachen irgendwie selber machen will oder auch so Deko-Ideen, jetzt für zum Beispiel besagte Milchkartons oder Plastikflaschen oder so, wie man die noch weiter benutzen kann, also was vermeintlicher Müll ist, da gibt es ganz viele Ideen auch im Internet. Und wir haben auf unserer Greenpeace-Webseite, Greenpeace Frankfurt, auf Facebook auch ein paar Ideen, weil es gibt nämlich auch einen Make Something Adventskalender, wo wir täglich Ideen posten, um Leuten zu zeigen, was man so machen kann in Sachen Make Something.
Ja, das hört sich interessant an, aber ihr habt noch drüber hinaus im Lebensmittellandwirtschaftsbereich, wart ihr 2018 unterwegs, aktiv?
Genau, dann noch das Thema Fleisch, Stichwort Massentierhaltung ist ein ganz großer anderer Schwerpunkt noch von Landwirtschaft. Wir wollen darauf aufmerksam machen, auf die schlechte Qualität des Fleisches, auch wegen des Antibiotika-Einsatzes, also des massiven Antibiotika-Einsatzes. Wir hatten Anfang diesen Jahres da schon einige Aktionen bei einem Einzelhändler, der Fleisch von sehr schlechter Qualität aus schlechter Tierhaltung verkauft. Da haben wir auch erreicht, dass im Februar eine Haltungskennzeichnung eingeführt wurde durch viele Einzelhändler, wo man dann als Kunde sehen kann, wie das Tier gehalten wurde. Also es ist eine stufenweise Abgrenzung, geht von Stufe 1 bis 4.
Das ist vergleichbar mit der Eierkennzeichnung?
Ja, genau. Also okay. In dem Fall halt 1 bis 4. 1 ist im Prinzip ganz schlechte Stallhaltung ohne Licht, kein Auslauf, keine Spielmöglichkeiten, also die klassische konventionelle Tierhaltung. Das zweite, dritte sind so Zwischenstufen, die dann besser werden für die Tierhaltung. Und die Nummer 4 ist dann der Bio-Standard. Das heißt, da erkennt der Käufer eben besser, wie das Tier gehalten wurde und kann dann eben bewusst sich entscheiden, was er da kauft. Es gibt einfach mehr Transparenz.
Ist das auch so einfach? Also ich bin jetzt kein Fleischesser, aber ich weiß es bei den Eiern, wenn man Eier kauft, ist es ja relativ leicht zu sehen. Die Zahl steht vorne und dann weiß man, wie die Haltung ist. Kann man das mit dem Fleisch vergleichen?
Genau, das ist so eine kleine Skala von 1 bis 4 und da ist dann jeweils das Relevante für das Produkt eben dann in einer anderen Farbe. Also wenn es jetzt zum Beispiel die Nummer 4 wäre, ist das dann so grün oder blau gekennzeichnet. Also es ist deutlich gekennzeichnet auf dem Produkt, was für eine Stufe das ist.
Und diese 4 Kriterien, sind es die auch Greenpeace letztendlich eine artgerechte Tierhaltung das fordert, entspricht es den Forderungen?
Genau, das entspricht den Forderungen von Greenpeace, ja. Allerdings haben das noch nicht alle Einzelhändler umgesetzt und daher werden wir im nächsten Jahr nochmal Aktionen machen, um auch bei den verbleibenden Einzelhändlern diese Haltungskennzeichnung durchzusetzen. Also es ist schon ein guter Schritt in Richtung besserer Tierhaltung, weil das ist das, was uns am Herzen liegt und ja, genau. Noch dazu gibt es also generell zum Thema biologischere Landwirtschaft, aber natürlich auch das große Thema Massentierhaltung, gibt es eine große Demonstration, die findet jährlich statt und natürlich auch nächstes Jahr wieder unter dem Motto, wir haben es satt in Berlin am 19.01.2019. Da werden wir mit Greenpeace natürlich auch vertreten sein.
Das sind ja drei viel gefächerte Organisationen, die da aus den unterschiedlichsten Bereichen dort sind.
Und genau. Da sollte man auch nochmal auf die Ferkelkastration hinweisen,
okay,
die jetzt eigentlich zum Januar beendet sein soll und die jetzt wegen nicht tätig werden unseres alten Landwirtschaftsministers noch 2 Jahre verlängert wurde.
Ja, aktuelle Landwirtschaftsministerin.
Das war noch von dem alten Landwirtschaftsminister Schmidt versäumt worden, irgendwas zu tun. Der hat 5 Jahre Zeit gehabt und hat nichts getan. Deshalb müssen die armen Ferkel noch 2 Jahre länger leiden.
Ja, worum geht es denn da ganz kurz? Sag mal ganz kurz, was da drin ist.
Es geht um die betäubungslose Kastration von jungen Ferkeln. Die müssen innerhalb der ersten 8 Tage, kriegen die Hoden entfernt und das ohne irgendwelche Betäubung halt. Während andere Länder das anders machen, machen wir das hier jetzt nochmal 2 Jahre länger auf diese brutale Weise.
Also was heißt andere Länder anders machen? Welche Alternativen gibt es da? Beziehungsweise mit welcher Begründung wird es so gehandhabt bei uns?
Es geht im Wesentlichen um den Profit. Es gibt Möglichkeiten, eine Spritze zu geben. Es geht ja darum, dass die Ferkel die Eber zumindest einen gewissen Eigengeruch entwickeln oder 10% dieser Eber, beziehungsweise dass das Fleisch etwas nach Eber schmeckt. Und das ist nicht gewollt. Das wird wohl in den Geschäften nicht abgenommen, so ohne weiteres. Und deshalb geht es die Kosten für eine Betäubung zu sparen und auf der anderen Seite das Fleisch trotzdem zu verkaufen.
Julia, du wolltest da noch?
Im Endeffekt würde sich so eine Ferkelkastration, die eben mit Betäubung stattfinden würde, würde den Fleischpreis im Endeffekt um 1-2 Cent oder sowas erhöhen. Das ist minimal der wirtschaftlichen Kosten, wenn man sowas einführen würde. Deswegen ist uns das unverständlich, dass es, obwohl die ja 5 Jahre Zeit hatten eigentlich, um das einzuführen, jetzt wieder um 2 Jahre verlängert haben, dass es nicht eingeführt wird.
Welche Alternativen, Dieter, gibt es da? Weil du sagtest, in anderen Ländern wird es anders gehandhabt.
Ja, Schweden und Dänemark macht da was anderes. Wie gesagt, es gibt einmal die Spritze, um diesen Geruch zu unterbinden. Beziehungsweise
also gar eine
es gibt lokale Betäubungsmöglichkeiten, okay, die aber dann nicht vom Tierarzt, bei uns müssen sie vom Tierarzt gemacht werden, dort können sie dann von dem Landwirt gemacht werden. Es gibt Möglichkeiten, aber wie gesagt, bei uns wurde es hier in Deutschland einfach verpennt, beziehungsweise extra verschleppt, um diese Kosten, die damit entstehen, nicht entstehen zu lassen.
Freihandelsabkommen, Dieter, das ist jetzt deine Baustelle. Also Baustelle kann man wohl im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Es gibt neben den wohl weitestgehend bekannten Abkommen TTIP, CETA, TISA ist inzwischen wohl auch etwas aus dem Blickfeld verschwunden. Gibt es noch zahlreiche andere Abkommen, die verhandelt werden, die jedoch vermutlich in der breiten Öffentlichkeit eigentlich weniger bekannt sind? Was waren 2008, also das eine oder andere werden wir jetzt noch erwähnen, aber wir können da natürlich nicht alle diese Freihandelsabkommen runterdeklinieren. Im Prinzip geht es wahrscheinlich bei allen um dieselbe Thematik. Was waren 2018 im Hinblick auf TTIP los?
Ja gut, TTIP wurde ja eigentlich nach der Wahl von Trump mehr oder weniger auf Eis gelegt. Das heißt, da ist also nichts mehr viel passiert. Wir hatten ja die großen Demonstrationen gegen TTIP und CETA in Berlin damals und die Unterschriftensammlung. Das hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass TTIP erstmal in der Schublade verschwunden ist, wobei aber die EU schon wieder dran ist und will so ein TTIP-Lite installieren. Ja, generell sind die ganzen Themen ja eigentlich erst seit 4-5 Jahren sowas überhaupt in der Bevölkerung angekommen. Die wurden ja alle mehr oder weniger im Geheimen verhandelt. Und
da können wir vielleicht nachher mal grundsätzlich über diese Inhalte reden. Jetzt lass uns mal kurz diese einzelnen, ja, den aktuellen Stand und wie es eigentlich weitergehen kann. TTIP, sagtest du ja, ist gerade auf Eis gelegt, mehr oder weniger, im Dämmerzustand. CETA, das ist wohl das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, ist wohl am weitesten fortgeschritten, kann man das so sagen?
Ja gut, CETA ist schon in Kraft, zumindest teilweise in Kraft. Das ist ein Teil des Abkommens, das heißt, ein Teil des Abkommens ist durch die EU schon beschlossen worden, und zwar im September 2017. Der Handelsteil, der ist ja nur in der Verantwortung der EU, da können die Länder gar nicht mehr mitreden, dann die einzelnen Nationalstaaten, wären die Investitionsschutzklauseln und die Schiedsgerichte. Das ist der zweite Teil, der wurde praktisch abgespalten, der muss dann noch ratifiziert werden in den einzelnen Nationalstaaten. Das heißt, das muss bei uns der Bundestag dann irgendwann machen und der Bundesrat, wobei es sieht so aus, dass da noch zwei Gerichtsurteile erwartet werden, einmal vom Bundesverfassungsgericht und einmal vom Europäischen Gerichtshof. Wie die ausgehen, die Urteile, das steht in den Sternen, aber wahrscheinlich wird nicht das ganze Werk gekippt. Wie gesagt, der Handelsteil ist ohnehin dann durch, sondern da geht es im Wesentlichen um dieses Schiedsgericht und Investitionsschutzklauseln.
Da gibt es ja den Begriff gemischte Abkommen.
Das ist das gemischte Abkommen praktisch, ja, bei CETA. Okay. Also der gemischte Teil, der eine Teil ist das Investitionsschutzabkommen und die Schiedsgerichte, das muss noch bestätigt werden, muss ratifiziert werden durch die Nationalstaaten, während die Handelsteile sind eigentlich schon durch und sind vorläufig in Kraft getreten.
JEFTA ist das Abkommen zwischen der EU und Japan. Das war ja relativ lang eigentlich. Ja, überhaupt nicht bekannt, dass da verhandelt wird, ist jetzt aber in letzter Zeit doch nach vorne gespült oder nach oben gespült worden. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Das ist doch auch schon ziemlich weit fortgeschritten.
Ja, das ist jetzt im Dezember unterschrieben worden von dem Europäischen Parlament. Das heißt, das wird im Februar nächsten Jahres in Kraft treten. Also das ist abgeschlossen. Damals bei dem Handelsabkommen JEFTA war man also so klug von EU-Seite her, dieses gemischte Abkommen gar nicht erst auftreten zu lassen. Man hat also praktisch nur den Handelsteil genommen und lässt erstmal diese Schiedsgerichts- und Investitionsschutzverfahren außen vor, die dann gegebenenfalls zu Problemen führen können. Und auch damals ja die Demonstrationen praktisch befeuert haben. Das war ja mit ein Hauptkritikpunkt auch. Aber ansonsten ist das Abkommen durch und wird nächstes Jahr in Kraft treten.
Mhm. Ich hatte es vorher kurz andeutet in der Einführung zu dem Thema. Es gibt ja weitere weltweit praktisch verhandelte Abkommen zwischen der EU. Ist inzwischen wahrscheinlich nicht mehr national, sondern eben kontinental in dem Fall.
Ja gut, es geht hier in alle Richtungen. Wir haben es gibt insgesamt ca. 300 aktive Verträge, die nicht jetzt nur mit der EU, sondern auch unter anderen Ländern untereinander gefasst wurden. Aber es gibt jede Menge und die EU ist halt auch interessiert, speziell nachdem Trump das Ganze ja den ganzen Freihandel etwas skeptischer sieht und American First sagt, ist die EU daran interessiert, alle möglichen Abkommen noch schnell unter Dach und Fach zu bringen. Mit JEFTA ist das geschehen. Das nächste Abkommen ist Mercosur. Da geht es um Südamerika. Und da sind die Staaten Brasilien, Paraguay, Argentinien und Uruguay, die in einem Verbund praktisch da existieren. Und mit denen soll jetzt ein Abkommen geschlossen werden. Die Frau Malmström war also hier ganz...
Das ist die EU-Handelsministerin, die für die Verhandlungen zuständig.
Genau, die ist die Zuständige in der Kommission für diese Abkommen. Und die ist eigentlich recht wild drauf gewesen, sage ich mal, um dieses Abkommen noch abzuschließen. Und zwar bevor jetzt der in diesem Jahr neu gewählte Präsident dort das Zepter übernimmt.
Der wird also nächstes Jahr in Brasilien der neu gewählte.
Mhm. Das ist der Herr Bolsonaro. Und der ist ein ausgewiesener Militarist und Rechtsradikaler. Der hält also sehr wenig von Menschenrechten, Natur- und Klimaschutz. Und es ist eigentlich jetzt sehr fraglich, mit so einem Land bzw. mit so einem Präsidenten einen solchen Vertrag abzuschließen. Er hat schon angedeutet, dass ihm der Urwald da nicht sehr wichtig ist. Er wird also abholzen, er wird um die Futtermittelproduktion zu steigern, um die Fleischproduktion zu steigern, wird er also alles tun, ohne Rücksicht auf die Natur und ohne die Umwelt.
Was und das ja im heißt, Hinblick auf das, was jetzt dieser Tage war, kommen wir nachher nochmal kurz drauf, die Weltklimakonferenz auch bemerkenswert ist. Kann man das auch ein Stück weit unter dem Blickwinkel sehen, dass ja auch Europa war es nächstes Jahr im Mai und die jetzige EU-Kommission, die ja möglichst diese Dinge weitestgehend unter Fach und Dach bringen will? Spielt das eine Rolle?
Ja, ja, Zeitdruck, gut. Wie gesagt, bei Mercosur war es so, dass sie jetzt vor ein paar wenigen Tagen war da eigentlich die letzte, oder war eine Verhandlungsrunde, wo Frau Malmström gehofft hatte, dass es zu Abschluss kommt. Hat allerdings nicht geklappt, hat also noch viele offene Fragen. Das Ganze läuft ja schon seit 2013, war also etwas hartleibig auch.
Mercosur läuft auch schon?
Ja, läuft schon seit 2013, also schon länger in Arbeit, aber ist nicht richtig vorangekommen. Die Frau Malmström wollte das halt jetzt möglichst schnell noch über die Bühne bekommen, bevor der neue Präsident in Brasilien dann sein Amt antritt.
Bevor wir jetzt mal so mehr in vielleicht ein bisschen in das Inhaltliche reingehen, wie stehen denn die Chancen oder wie zeichnet sich eine Entwicklung ab, was da jetzt die nächsten Monate, vielleicht nächst 2019 oder darüber hinaus sich abzeichnet, was da noch passieren kann, wird? Ja, also jetzt mal generell bei diesen Freihandelsabkommen, TTIP, CETA, JEFTA, Mercosur. Hm.
Gut, es gibt ja so bestimmte Kritikpunkte, die eigentlich alle Abkommen betreffen. Das ist einmal die geheime Verhandlung, die ist also nach wie vor auch bei anderen Beteuerungen nach wie vor so, dass also sehr viel im Geheimen verhandelt wird. Die Wirtschaft sitzt immer mit am Tisch, das heißt, die Lobbyisten sitzen mit da und bearbeiten praktisch die Verträge oder gestalten sie praktisch mit. Und die Zivilgesellschaft und die NGOs sind da meistens außen vor oder sind nur ganz gering vertreten. Das hat natürlich auch dann in den Verträgen selbst Auswirkungen. Das heißt, die Dinge, die die Wirtschaft will, werden damit reingeschrieben. Unter anderem gibt es auch so einen Punkt regulatorische Kooperation. Das heißt, zukünftig werden, bevor Gesetze überhaupt irgendwo in Kraft treten können, bevor sie überhaupt mal in die Parlamente zur Entscheidung kommen, werden in diesem Kreis dort erstmal von der Wirtschaft und von der EU dann die Randbedingungen dazu aufgeführt. Und wenn das ein Handelshemmnis sein könnte, dann wird das wahrscheinlich gar nicht erst zum Gesetz werden. Dann wird das schon, bevor das überhaupt im Parlament vorgelegt wird, abgebügelt. Das heißt, hier ist also die Wirtschaft ganz weit vorne mit dabei. Das Vorsorgeprinzip wird in Frage gestellt. Die öffentliche Dienstleistung steht immer vor dem Problem, dass sie privatisiert werden soll. Der große Punkt Paralleljustiz mit Schiedsgerichten ist nach wie vor nicht ausgeräumt. Das sind also alles so die Kritikpunkte. Und da gibt es auch jetzt inzwischen sowohl von Greenpeace so eine Leitlinie für den Welthandel, wo diese Punkte eigentlich dann ausgeklammert werden sollen.
Kann man das über die Internetseite von Greenpeace Deutschland abrufen?
Das kann man sicherlich abrufen.
Also habe einfach
nicht Greenpeace.de
eingeben.
Aber das ist garantiert, genau. Ja. Muss abrufbar sein. Da geht es also darum, dass Handelsinvestitionsschutzabkommen oder Investitionsabkommen demokratisch ausgehandelt werden müssen oder sollen. Dann respektierend werden müssen die Grenzen der Erde. Man kann also nicht auf Motten kommen raus, einfach nur immer weiter den Planeten ausbeuten. Handelsinvestitionsabkommen sehen soziale, ökologische Vorschriften ausdrücklich nicht als Handelshemmnisse an. Das sind also Dinge, die da mit drinstehen und die beachtet werden soll. Da inzwischen gibt es auch, ja, vielleicht noch ganz kurz, ja, inzwischen gibt es auch noch von der UN einen Vorstoß, und zwar Binding Treaty. Da geht es darum, dass man bindende Verträge auf Völkerrechtsbasis praktisch erstellt, um den Menschenrechten gegenüber Konzernen durchsetzbar zu machen. Wir denken hier vielleicht so an diese Probleme, die damals in Bangladesch mit dem einstürzenden Produktionspalast für die Nähereien da passiert ist, dass die Betroffenen und die Angehörigen eigentlich keine Möglichkeit haben, an die Konzerne ranzukommen, um da bestimmte Schadensersatz einzuklagen und dass da die Menschenrechte überhaupt einklagbar sind. Und da ist die UN momentan dran, will da was tun.
Also praktisch das Ganze auf globale Ebene heben durch globale Verträge.
Genau, leider ist da auch die EU und speziell wieder Deutschland auch wieder auf der Bremse. Man setzt hier immer wieder auf diese freiwilligen Maßnahmen und will halt keine festgeschriebenen Regeln, die auch eventuell einklagbar sind.
Ganz kurz, es gibt ja, also wir als Umweltschutzorganisation haben da ja auch ein bisschen andere Schwerpunkte, wie zum Beispiel die Gewerkschaften oder Kirchen oder wer auch immer, sind ja vielfältige, viele Organisationen in diesen Bündnissen vertreten. Zwei, drei Schwerpunkte aus Umweltsicht, Umweltschutzsicht, die bei diesen Freihandelsabkommen ja zumindest mal kritisch gesehen werden sollten.
Ja gut, das ist, geht eigentlich querbeet. Das geht schon damit los, dass alles geheim verhandelt wird, dass die Handelshemmnisse eigentlich immer im Vordergrund stehen. Die
Wirtschaft, ich meine jetzt mehr so aus ökologischer Sicht. Was du vorher andeutet hast mit Brasilien, Mercosur, Amazonas-Regenwald abholzen, was gibt es da noch? Futtermittelproduktion und.
Genau, das sind die ganzen Themen. Wir schließen es mit Kanada, haben wir den Vertrag unterschrieben. Da geht es darum, dass Kanada gern sein Schieferöl und sein Fracking-Gas hier nach Europa bringen will. Das ist sowohl von der Sache her, von der Umwelt her ein Problem, als auch dann noch ökologisch ein Problem, weil wir den ganzen Kram ja auch transportieren müssen. Das heißt, wir transportieren rund um die Welt in Länder, die eigentlich diese Waren selbst produzieren und selbst auch haben, bringen wir die Ware immer praktisch nochmal vor Ort, um dort eigentlich den Überfluss dann, den Konsum noch weiter anzuheizen. Wir sind an einem Punkt, wo wir eigentlich eher zurückdrehen müssten, aber nein, der Handel steht über allem. Es geht immer nur darum, Rendite, Umsatz zu machen und noch mehr zu produzieren, noch mehr zu verkaufen. Und das geht halt auch auf Kosten der Umwelt. Es wird dann halt keine Rücksicht auf die Umwelt genommen. Es wird abgeholzt, es wird die Bergwerke werden ausgebeutet. Es wird CO2 in die Luft geblasen, wenn ich an unsere Kohle hier denke. Es ist ein Kreislauf. Es geht immer nur um den Handel, immer nur um das Geld. Und das ist das Grundprinzip unserer Wirtschaft und des ganzen Handels hier. Wachstum, Wachstum, Wachstum.
Kurze Frage noch zum Schluss von dem Blog. Das TTIP, CETA-Bündnis in Frankfurt hat sich ein Stück weit umbenannt in fairer Welthandel. Wie könnte denn ein fairer Welthandel aus Sicht von Greenpeace oder diesen Organisationen aussehen? Gibt es da Ideen, Vorstellungen, Entwürfe?
Ja gut, ich hatte ja schon gesagt, es gibt jetzt hier diese Leitlinien für den Welthandel von Greenpeace zum Beispiel. Da sind die einzelnen Punkte, die wir sonst als Kritik aufgefasst haben, sind da halt hoffentlich mehr oder weniger beseitigt. Wir sind ja nicht grundsätzlich gegen den Handel. Es ist ja nicht so, dass wir keinen Handel mehr wollen. Bloß er sollte halt fair vonstatten gehen und sollte nicht die kleineren Länder, die ärmeren Länder oder aber überhaupt die Arbeitnehmer und die Umwelt über den Tisch ziehen. Und das passiert momentan.
Jetzt habe ich die Ingrid Ahrens, die jetzt den nächsten Teil bestreiten wird. Es geht um das Thema Meere, Meeresschutzgebiete. Und Ingrid, du hast uns Plastik mitgebracht.
Nein, nein, nein. Okay. Okay. Nicht mehr in meinem Repertoire. Ich versuche es zu vermeiden.
Okay.
Ja, also zum einen nur ganz kurz, also wir haben schon, ja, seit 2 Jahren haben wir ja dieses Thema Plastikmüll und Plastikproblematik eigentlich beim Wickel. Vor 2 Jahren haben wir erstmal die Problematik der Plastiktüte der Bevölkerung näher gebracht und also wie man so sieht, ist es eigentlich doch schon recht geläufig, dass jetzt eben Plastiktüten Geld kosten und ich denke, da haben wir einen ganz guten Schritt schon mal geleistet. Die richtige Problematik, also worum es eigentlich noch sehr, sehr viel weitgreifender geht, ist eben einfach Mikroplastik. Leider sieht man das ja nicht und deswegen muss das eben auch der Bevölkerung noch viel, viel stärker näher gebracht werden. Mikroplastik ist in Kosmetika vorhanden und gerade da ist es eben wichtig, dass die Leute auch wissen, dass es Mittel gibt, die eben kein Mikroplastik beinhalten. Und dazu gibt es eine App von Greenpeace, die heißt Code Check App, also Code wie CODE, Check App. Also kann ich euch nahebringen, die runterladen aufs Handy und anhand dieser App könnt ihr einfach dann auf dem Barcode-Leser feststellen, ob in der Kosmetik Plastik vorhanden ist oder nicht. Denn ihr wisst, Plastik geht einfach ungefiltert ins Meer, wird von den Fischen gefressen, wir essen den Fisch und das ist bestimmt nicht sehr gut für den Organismus. Das zum Thema Plastik, es wird uns weiter begleiten, auch im neuen Jahr, um das nochmal vorweg zu sagen. Also wir sind weiter dran und wir hoffen eben, dass auch die Bevölkerung mehr und mehr dazu übergeht, ohne Plastik auszukommen. Wie ihr wisst, sind ja Strohhalme und einige andere Dinge schon im nächsten Jahr verboten.
Da wollte ich gerade darauf hinweisen, das ist ja die neueste Entscheidung der EU, also Einweggeschirr und Besteck, ja, genau. Und dann diese...
Und die Strohhalme.
Und die Ohrclips, Q-Tips.
Q-Tips, genau. Auch verboten. Okay. Genau, ab nächstes Jahr.
Das ist also sowieso nicht gut, es verstopft das Ohr noch mehr.
Genau. Wie bitte?
Ja, genau. Gut, dann jetzt die Meere, Ingrid. Wir hatten schon dieses Jahr das eine oder andere Mal über das Weddellmeer gesprochen und ich finde, das ist eigentlich ein Thema, das man durchaus immer wieder aufgreifen kann. Zumal da ja in letzter Zeit, Ende Oktober, Anfang November, einiges passiert ist. Wo liegt denn genau das Weddellmeer?
Ja, also das Weddellmeer liegt in der Antarktis. Das heißt, wenn man sich den Globus anschaut, Antarktis unten, Südpol, und da auf der Westseite. Das Weddellmeer ist ungefähr 6-mal so groß wie Deutschland und sollte, ich sage jetzt leider sollte das größte Schutzgebiet der Erde werden. Aber also, es macht mich wirklich wütend und ich bin auch total enttäuscht, dass es nicht dazu gekommen ist. Also das heißt, die Entscheidung wurde am 2. November getroffen, das Weddellmeer wird nicht geschützt.
Lass uns das mal nachher noch mal kurz, da will ich noch ein bisschen näher drauf eingehen, was das bedeutet und wie das weitergeht. Was bedeutet denn genau der Begriff Schutzgebiet? Was kann man sich sollten wir uns darunter vorstellen?
Ja, also ein Schutzgebiet bedeutet, dass weder Fischfang erlaubt ist, noch Grillfang, wo ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen werde. Sand- und Kiesabbau ist verboten, überhaupt sämtlicher Schiffsverkehr und natürlich die großen Trawler und die alle möglichen Schiffe. Also es ist einfach ein Gebiet, was nicht berührt werden darf, sondern einfach der Natur überlassen werden muss und muss, damit sich da auch jetzt in der Antarktis zum Beispiel Pinguine, Wale und Robben ungestört vermehren können und ungestört auch ihrem Fang nachgehen können.
Also man sollte, diese Gebiete sollen ohne, also menschlichen
ohne
Einfluss.
Ohne menschlichen, genau. Okay. Also genau, richtig der Natur überlassen.
Weshalb sind die Schutzgebiete so, also zwingend notwendig? Was macht die so erforderlich? Die Ozeane ist ja groß, glaube 70% oder irgend sowas in der Größenordnung der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt.
Ja, richtig. Nur, also das sind ja auch jetzt die Küstenregionen, wo eben, wie gesagt, die Pinguine ihren Fang brauchen, ihre Nahrungs... das ist diese gesamte Nahrungskette, die der Mensch sonst natürlich stört. Das fängt an von dem kleinsten Lebewesen, dem Krill, was im Meer schwimmt, was geht dann über die Pinguine, über die Robben und über die Wale. Also es ist immer ein Zyklus. Und wenn der Mensch diesen stört und nur einen Teil aus diesem Zyklus rausnimmt, dann passiert es halt, dass die ganze Natur durcheinander gebracht wird und die ökologische Vielfalt abnimmt. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch weiter dranbleiben eben und Schutzgebiete einfordern. Also jetzt im Weddellmeer war es halt so, dass eben China und Russland und Norwegen dieses Schutzgebiet verhindert haben.
Was macht denn gerade das Weddellmeer so schützenswert? Gibt es da etwas, was das abzeichnet oder abhebt von anderen Regionen?
Also wenn man sich's vorstellt, das Weddellmeer liegt ja an der Antarktis und hat einen Großteil an Krill. Krill sind diese ganz kleinen Fische, die eben die Basisnahrung sind für Robben und für Pinguine und somit, da die Wale ja Pinguine fressen und auch Robben fressen, eben auch für die Wale. Das ist die Hauptnahrungskette und man hat festgestellt, dass eben in den letzten 50 Jahren durch den Klimawandel sehr, sehr viel Eis abgeschmolzen ist. Zigtausend Tonnen Eis sind abgeschmolzen und der Krill befindet sich unter dem Eis. Also das heißt, die Algen sind direkt unter der Oberfläche und können dann, und der Krill frisst diese Algen ab. Das heißt, in dem Moment, wo das Eis zurückgeht, wo also eine Eisschmelze einsetzt, geht auch der Krill zurück. Das wiederum bedeutet, dass eben die Nahrung weniger wird. Wenn jetzt auch noch zusätzlich die großen Fangschiffe den Krill wegfischen, dann wird die Nahrung noch weiter zurückgehen und auf die Krill wollte ich aber noch ein bisschen näher eingehen.
Ja, wollte gerade fragen, warum fangen wir den Krill überhaupt?
Ja.
Wozu benötigen wir den?
Ja, genau. Also Krill, sagt man, beinhaltet sehr stark Omega-3-Fettsäuren und die wiederum braucht der Mensch zum Leben. Omega-3 findet man aber auch in Leinöl und in anderen vegetarischen Salaten zum Beispiel, was ja ganz schizophren ist. In den Algen ist eigentlich diese Omega-3-Fettsäure. Nur in dem Moment, wo der Krill diese Algen frisst, beinhaltet der Krill dieses Omega-3 und man fischt halt den Krill weg. Man könnte natürlich auch hingehen und die Algen abfischen.
Ja,
nur das
da
ist natürlich sehr schwierig.
Ja, aber da würden wir ja dem Grill die Nahrung nehmen.
Ja, das wäre ja genau. Also insofern ist das Ganze ist irgendwie ein bisschen schräg. Und ich will nur darauf hinweisen, dass wir eigentlich diesen Grill überhaupt nicht benötigen. Nicht eigentlich, sondern wir benötigen den nicht, weil wir den in anderen Lebensmitteln eben genauso stark finden wie jetzt in dem Grill beziehungsweise wie in den Algen.
Wie ist denn da Greenpeace aktiv geworden jetzt im Hinblick auf dieses Schutzgebiet?
Ja, also im Frühjahr, im März ist die Arctic Sunrise an die Antarktis gefahren. Da war auch der Thilo Mark, unser Meeresexperte, dabei. Und die haben sich angeschaut, was eigentlich da in der Antarktis los ist und haben festgestellt, dass es sehr viele Trawler gibt. Sie hatten also da einen Riesentrawler aufgebracht quasi und haben gesehen, wie der den Krill auf dem Meer umlädt in andere Versorgungsschiffe, damit die diesen Krill dann sofort an Land bringen, damit er verarbeitet wird. Und da fanden große Aktionen statt. Also ich muss schon sagen, fast lebensbedrohlich, eigentlich lebensbedrohlich, weil Greenpeace ehrenamtliche Mitarbeiter in Schlauchbooten bei 21 Grad minus versucht haben, einen Banner an diesen Trollern anzubringen, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben diese Fischerei kriminell ist, kann man ruhig sagen, weil es einfach nicht gut ist, wenn man da den Krill wegfischt. Ich habe hier noch mal gerade ein Zitat von dem Thilo Mark mitgebracht, um das Ganze auch noch mal deutlich zu machen. Also er sagt, die Kommission hat heute die Chance verpasst, das war am 2. November, als das Schutzgebiet eben nicht zum Tragen gekommen ist, eine Antwort auf die drängenden Herausforderungen für den Schutz der Meere zu geben. Erderhitzung, Plastikmüll und Überfischung setzen den Ozean und ihren Bewohnern schwer zu. Ohne ausgedehnte Schutzgebiete, wie es im Weddellmeer viele Regierungen und Millionen Menschen, wir hatten 3 Millionen Unterschriften weltweit für dieses Schutzgebiet fordern, sind die Meere diesen Bedrohungen auf Dauer nicht gewachsen. Nur mit solchen Rückzugsräumen lässt sich verhindern, dass sich das weltweite Artensterben auch unter Wasser beschleunigt. Wenn die Antarktiskommission weiter zulässt, dass Länder wie Russland und China den Schutz des Südpolarmeeres blockieren, scheitern sie an ihren eigentlichen Aufgaben. Ein Gremium, das zum Schutz der Antarktis eingesetzt wurde, aber durch die Interessen einzelner Mitgliedsländer dominiert wird, ist offenkundig kein Teil der Lösung. Die Vereinten Nationen müssen daraus die Konsequenzen ziehen und mit dem globalen Hochseeschutzabkommen rasch dafür sorgen, dass 30% der Ozeane unter Schutz gestellt werden.
Wie geht es jetzt weiter mit dieser Kampagneninitiative? Kann man das sagen, alle Jahre wieder, sprich wieder Vorlage 2019, tagt die Kommission in größeren Zeitabständen, ganz kurz da dazu?
Also was Thilo schon am Ende sagte, eben 30% der Meere sollen unter Schutz gestellt werden. Wir gehen jetzt mit Greenpeace auf die Hohe See. Und zwar die Hohe See ist außerhalb der 200-Meilen-Zone und die Hohe See, das ist eben das Problem, die Hohe See gehört jedem. Außerhalb dieser 200-Meilen-Zone kann im Grunde genommen jeder Staat damit machen, was er will. Er kann Richtlinien erlassen, er kann es aber auch bleiben lassen und kann da, was ich ja eben sagte, das Meer ausbeuten, also in jeder Beziehung. Und seit September diesen Jahres bis zum Frühjahr 2020 gibt es auf UN-Ebene einen politischen Prozess, um Regularien und ein globales Schutzabkommen für die Hohe See zu verhandeln und auf den Weg zu bringen. Bei den UN-Verhandlungen soll es auch um Nutzungsrechte für Meeresressourcen und um gemeinsame Forschung zur Bedeutung der Meere für die Umwelt und das Klima gehen. Und da geht es eben weiter darum, wirklich diese 30% zu schützen. Und im Frühjahr 2020...
Also 30% der Weltmeere sollen als Schutzgebiete eingerichtet werden.
Genau, also okay. Der Hohen See, außerhalb Hohe See, okay. Der 200-Seemeilen-Zone. Ja, und dann da wollen wir dann, also Greenpeace begleitet diesen politischen UN-Prozess ganz nahe. Und zwar in Bezug auf Aktivitäten, also Schutzgebiete, Plastik, Fischerei, das heißt also Grill und Fische und Meeres. Früchte und den Klimawandel und auch den Tiefseebergbau. Also wir werden ganz eng dabei sein und wir werden euch auch weiter darüber informiert halten und ihr werdet uns in Frankfurt sicherlich häufig auf der Straße antreffen.
Und im Studio hoffentlich hören, ja. Das schöne Schlusswort für diesen Teil. Ich werde jetzt noch mal kurz ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, wir haben mit unserem Jahresrückblick 2018. Ich werde jetzt noch mal kurz auf die Bereiche Wald und Klimaenergie eingehen, wobei beim Wald eben niemand da ist. Die hatten keine Zeit aus der AG. Deshalb werde ich das jetzt vorlesen. Müsst ihr euch damit abfinden, dass es sich wie abgelesen anhört. Frei referieren ist mir das jetzt was nicht gelungen. Thema Wald, da geht es ums Palmöl. Palmöl war in diesem Jahr international ein groß angelegtes Thema von Greenpeace mit verschiedenen Aktionen. Da gab es ein Video, das verboten wurde, und eine Oreco-Aktion, die über unseren Verteiler ging. Und der Adressat war immer Wilmar, wobei Wilmar international der größte Palmölhändler der Welt ist. Und mit diesen Aktionen wollten wir den Konzern dazu bringen, die seine eigene vor einiger Zeit abgebende Versprechungen nach Beendigung des Bezugs von aus Urwaldzerstörung bezogenem Palmöl und die Rückverfolgung deswegen auszusetzen, umzusetzen. Ganz kurz, Palmöl ist zum Beispiel in vielen Lebensmitteln enthalten, wie Schokolade und Margarine, ist aber auch in Kosmetika. Schöner Tipp vorher von der Julia, selber machen, do something, auch Kosmetika selber machen. Also in Kosmetika wie zum Beispiel Bodylotion und Lippenstift enthalten und natürlich ganz extrem, ich weiß nicht, wie das umweltbelastend eigentlich als Agrosprit, als Beimischung im Kraftstoff der gibt es ja auch Forderungen, den zu reduzieren bzw. diese Beimischungspflicht ganz abzuschaffen. Ein Meilenstein gab es da im Hinblick auf Indonesien als Schutz für den Regenwald. Wilmar International, dieser bereits erwähnte Konzern, will endlich gegen die Regenwaldzerstörung durchgreifen. Der Konzern, der unter anderem Nestle und Unilever beliefert, hat angekündigt, bis Ende 2019 alle seine Lieferanten per Satellit zu überwachen. Da geht es dann auch um Zusammenarbeit mit Zulieferern, die in die Zerstörung verwickelt sind. Und das will Wilmar unverzüglich beenden. Wenn die ihre Zusage konsequent umsetzen, könnte das eine rücksichtslose Zerstörung von Regenwäldern für Palmölplantage, genau um das geht es nämlich bei der Abrodung von Regenwäldern, würde das bald der Vergangenheit angehören. Ein wichtiger Meilenstein, zu dem Greenpeace mit einer Unterstützung, mit Unterstützerinnen einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Im Zuge von einer weltweiten Kampagne haben wir da in den vergangenen Monaten hartnäckig gegen diese schmutzigen Geschäfte mobil gemacht und mehr als 1,3 Millionen Menschen haben diese Petition für den Regenwaldschutz unterschrieben. Die Forderungen von Greenpeace im Hinblick auf das Thema Palmölplantagen ist eben, dass ein Schutz der verbliebenen Regenwälder und aller Torfwälder, so muss das heißen, gewährleistet wird, dass eine Abschaffung, was ich vorher schon andeutet habe, Abschaffung der Beimischung von Agrosprit als Kraftstoff und Unterstützung eben dieser durch die internationale Gemeinschaft zum Schutz von den Regenwäldern sollten jährlich 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Zweiter Punkt war dann, das ist dann jetzt etwas kürzer, Amazonasriff, da gab es eine rote Karte für Total, diesen Ölkonzern. Die brasilianische Umweltschutzbehörde IBAMA hat dem Ölkonzern Total nun endgültig untersagt, am Amazonasriff nach Öl zu bohren. Die Begründung lautet, Ölbohrungen in dem sensiblen Ökosystem könnten zu Verschmutzungen führen, die das Riff und das Leben am Meeresgrund unwiederbringlich schädigen. Ein unkalkulierbares Risiko, wie auch Greenpeace-Expertinnen und Expertinnen und brasilianische Wissenschaftlerinnen immer wieder öffentlich kritisiert hatten. Greenpeace hat damit über Jahre hinweg mit Aufklärungskampagne und Protestaktionen gegen die verantwortungslosen Bohrpläne mobil gemacht. Aktionen, die sich nun ausgezahlt haben. Auch dieses Thema Palmöl wird über den Jahreswechsel hinaus auch 2019 noch ein Thema sein. Und jetzt habe ich nur zwei, drei Sätze zum Thema Verkehr und Kohleausstieg. Wird jetzt etwas knapp in der Zeit. Verkehr, Diesel, Stichwort Diesel, Fahrverbote, wobei mir der Begriff Fahrverbote nicht so gefällt, weil es sind ja keine totalen Fahrverbote. Man kann die Autos ja nur schon noch weiter benutzen, nur eben bestimmte Zonen dürfen nicht eingefahren werden. Da gab es ja diverse Klagen von der Deutschen Umwelthilfe, die da ja überwiegend Recht bekommen haben oder fast immer Recht bekommen haben. Den aktuellen Stand für das, was hier bei uns in der Region spannend wäre, ist einmal Frankfurt, ist einmal Darmstadt und Wiesbaden. Zu Wiesbaden muss ich dazu sagen, nachdem wir die Sendung heute im 19. vorproduziert haben, da war eben diese Gerichtsverhandlung, kann ich da nichts dazu sagen. Darmstadt wurde die Einigung, die das Gericht angeordnet hatte oder vorgeschlagen hatte, zwischen dem Land Hessen, der Stadt Darmstadt und der Deutschen Umwelthilfe und dem VCD, akzeptiert. Da gibt es dann Sperrungen der Hügel- und Heinrichstraße, das sind die Hauptdurchfahrtsstraßen in Darmstadt. Bei Frankfurt gab es eben jetzt diese, ja, wie soll ich jetzt das sagen, zum einen die Ablehnung des Antrags der Deutschen Umwelthilfe auf Sofortvollzug des Gerichtsurteils wurde abgelehnt und gleichzeitig hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel, der hessische, entschieden, dass es ein Widerspruch gegenüber dem Urteil von Wiesbaden von Anfang Dezember zulässig ist. Da muss man mal warten, wie sich das entwickelt, wie sich das entscheidet. Es ist viel Bewegung in dieser Sache, auch auf kommunaler Ebene, Umrüstung, Busse, mehr öffentlicher Rad oder mehr öffentlicher Personenverkehr. Radverkehr ist ein wichtiges Thema, war ja für uns der Radentscheid hier in Frankfurt. Und noch zwei Sätze zum Kohleausstieg. Der muss zwingend kommen, damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht, die ja zum Teil sogar schon gekappt wurden von der Bundesregierung. Deshalb muss möglichst schnell aus der Braunkohle ausgestiegen werden und der Umstieg auf die Erneuerbaren muss forciert werden. Jetzt bin ich am Schluss. Schönen Dank, Ingrid Dieter, dass ihr hier im Studio wart. Und ich habe jetzt nur zwei Takte Musik, dann ist diese Stunde voll. Wir haben nur noch ein paar Sekunden.
Tschüss, Otto.
Nee, ja. Tschüss am Radio. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.